Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtlicher Vorschriften auf Drucksache 21/2506. Ich darf natürlich vor allem Sie, die Sachverständigen, recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind oder heute Nachmittag mittlerweile schon und uns Ihren Sachverstand zur Verfügung stellen. Ich freue mich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschafts- und Energieausschuss da sind und der mitberatenden Ausschüsse, die wir auch eingeladen haben. Und für die Bundesregierung wird es gleich Frau Parlamentsstaatssekretärin Gita Konnemann zu uns kommen. Und ich freue mich auch, dass die Fachbeamten aus dem Ministerium schon da sind. Ich freue mich auch, dass die Vertreterin der Länder und der Medien da sind, entweder hier im Raum oder in unserer Live-Übertragung. Ich freue mich auch, dass einige Gäste heute hier sind und uns im Parlamentsfernsehen mitverfolgen. Den Damen und Herren Sachverständigen darf ich noch kurz sagen, dass wir Ihnen mitgeteilt haben, sollten Sie bei einem der Beratungsgegenstände, sagen wir, persönliche Interessen oder Beratungsmandate haben, dass Sie uns das dementsprechend offenlegen. Bisher haben wir noch nichts als Mitteilung bekommen, aber sollte im Laufe der Sitzung noch was einfallen, können Sie das auch gerne jederzeit mitteilen. Das dient einfach der Transparenz. Und zum Ablauf der heutigen Sitzung haben sich die Obleute darauf verständigt, dass wir zunächst den Sachverständigen jeweils ein dreiminütiges Eingangsstatement geben werden. Ich werde es nachher aufrufen, dann anschließend gehen wir in die Beratung der Fraktionen. Und da wir auch hier nur 1,5 Stunden zur Verfügung haben, haben wir uns darauf verständigt, dass pro Wortmeldung wir 3 Minuten haben. Also die Frage und die Antwort muss in 3 Minuten dann erledigt sein. Meine Bitte an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir ausführlich auch Antworten unserer Sachverständigen kriegen. Haltet euch dementsprechend, wenn es geht, kurz mit den Fragen. Umso kürzer die Frage, umso länger die Antwort. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind mittlerweile bei uns auch verteilt worden und stehen auch online zur Verfügung. Ich darf Ihnen noch schön sagen, dass wir ein Wortprotokoll erstellen und darf die Sachverständigen nachher bei ihrer ersten Wortmeldung bitten, wenn Sie kurz sagen, für welche Organisation oder für welchen Berufsstand oder für welche Kanzlei Sie tätig sind, weil dann haben wir das auch einmal im Protokoll drin und freue mich jetzt, dass pünktlich auf die Sekunde zum Beginn unserer Sitzung die Parlamentarstaatssekretärin Gita Konnemann da sind. Und wenn keine weiteren Fragen von den Kolleginnen und Kollegen da sind, dann würden wir anfangen mit dem ersten Sachverständigen und dürfte bitten Herrn Dr. Brauner um seine 3 Minuten Eingangsstatement. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, guten Tag, Dr. Brauner von der Open Grid Europe GmbH. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, bereits im Juli 2022 und damit vor rund 3,5 Jahren haben wir uns im Nationalen Wasserstoffrat dafür ausgesprochen, ein H2-Beschleunigungsgesetz auf den Weg zu bringen. Erst 2 Jahre später, im Juli 2024, lag dann ein erster Gesetzentwurf vor, ein Entwurf, der die Leitungsinfrastruktur noch ausblendete und sich auf grünen Wasserstoff konzentrierte. Nunmehr hat die Bundesregierung einen deutlich erweiterten Entwurf vorgelegt. Einen Entwurf, der erstmals die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nimmt, der Digitalisierung als Beschleunigungshebel versteht und der klimaneutral produzierten Wasserstoff berücksichtigt. Ein verspäteter, aber richtiger Schritt entfaltet mitunter die größte Wirkung. Und genau darauf kommt es jetzt an. Wir stehen an der Schwelle zwischen strategischer Ambition und tatsächlicher Umsetzung, zwischen wohlformulierten Zielen und industrieller Realität. Ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das Verfahren digitalisiert und beschleunigt, schließt die Lücke zwischen Ambition und Umsetzung. Es führt Projekte aus dem Pilotmaßstab in die Skalierung und schafft die verlässlichen Rahmenbedingungen, die Investitionen für den Hochlauf benötigen. Ich möchte Sie deshalb ermutigen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und dem vorliegenden Entwurf den nötigen Schliff zu verleihen, damit er zu einem wirksamen Instrument für einen gelingenden Wasserstoffhochlauf wird. Hierzu bedarf es insbesondere 5 Ergänzungen im Gesetzesentwurf. Erstens, die Erweiterung des Anwendungsbereichs um umstellungs- und erdgasverstärkende Maßnahmen. Schließlich sind diese Teil des bereits genehmigten Wasserstoffkernnetzes. Zweitens, die Aufnahme von Anlagen zur Erzeugung und zum Import von kohlenstoffarmem Wasserstoff. Denn für den Hochlauf müssen so früh wie möglich ausreichende Mengen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein. Drittens, die Übernahme bewährter Beschleunigungsmaßnahmen aus dem Stromleitungsbau. insbesondere die Einstufung des beschleunigten Ausbaus als vorrangigen Belang sowie das Ausreichenlassen der Benehmensherstellung mit den Wasserbehörden. Viertens, der Ausschluss des Vergaberechts für Beschaffungsvorgänge des Wasserstoffkernnetzes. Andernfalls drohen erhebliche Verzögerungen beim Netzausbau. Fünftens, stringente, EU-rechtlich nicht überschießende Fristen, also klare Fristen für die Vollständigkeitsprüfung und den Abschluss der Anhörung sowie angemessene Fristen für die Konsultation der Öffentlichkeit. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, die die Flexibilität der Vorhabenträger erhöhen und damit eine reibungslosere Vorhabengenehmigung und Realisierung ermöglichen würden. Und auch ein Bürokratieabbau muss erfolgen, insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Umstellungsmaßnahmen und die heute noch redundanten Anzeigeverfahren. Ich bin überzeugt, das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz hat das Potenzial, zum entscheidenden Beschleuniger zu werden. Für unseren Industriestandort, für die Energiewende und langfristig für eine souveräne und klimaneutrale Wirtschaft in Europa. Lassen Sie uns dieses Gesetz jetzt so stärken, dass es genau diese Zukunft möglich macht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Auf die Sekunde sozusagen. Dann darf ich Herrn Dirks bitten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Hauke Dirks. Ich darf die DIHK vertreten, die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Wie wichtig der Wasserstoffhochlauf für die Wirtschaft und insbesondere die Industrie ist, brauche ich vielen von Ihnen, glaube ich, nicht zu erzählen. Ich möchte trotzdem noch mal zwei Zahlen in den Raum werfen. Das eine ist das 10-Gigawatt-Ziel, das eigentlich gesetzt wurde, was aus Sicht der Wirtschaft mindestens erreicht werden muss an Kapazitäten, um die Wirtschaft mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Wir haben heute 200 Megawatt Kapazität. Wenn wir dieses Ziel also in irgendeiner Form noch erreichen wollen, müssten wir die heutige Kapazität verfünfzigfachen. Entsprechend herausfordernd ist jetzt der Zeitdruck, der sich bei der Umsetzung der geplanten Projekte dafür darstellt. Und das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz ist deshalb ganz wichtig, um diesen Teil, das Genehmigungsverfahren oder die Zulassungsverfahren, die für die vielen verschiedenen Puzzleteile, die für diese Infrastruktur notwendig werden, rechtzeitig und schnell zusammenzusetzen. Deswegen ist es gut, dass für diese Infrastruktur der Anwendungsbereich im Vergleich zur Vorgängerregierung deutlich ausgeweitet wurde und das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz in der jetzigen Form sehr viel weiter Anwendung finden kann. Für uns fehlen aber einige zentrale Anwendungsfelder, und das ist vor allem natürlich die Industrie, die vielen Unternehmen in der Stahl-, Chemie-, Zementindustrie, die ohne Wasserstoff gar nicht auskommen werden, die ihre vielen tausenden Anlagen in Deutschland ebenfalls umrüsten müssen, umbauen, anschließen an das Wasserstoffnetz oder selbst Wasserstoffelektrolyseure an ihren Standorten errichten werden müssen. Und die werden von diesem Gesetz nicht berücksichtigt. Es fehlen weitere Anwendungsfelder wie kohlenstoffarmes Wasserstoff, wie Stromleitungen außerhalb erneuerbarer Energien. Und so ist es weiterhin notwendig, dass das Anwendungsfeld deutlich erweitert wird. Das ist ein Problem der Beschleunigungsgesetze, die wir ja auch in dieser Legislatur wieder haben, generell aus unserer Sicht, dass wir für bestimmte Technologiearten Beschleunigungsregelungen finden, in die Welt setzen. Und in der Vielzahl von Fachgesetzen, die für die Zulassung dieser einzelnen Technologien, also Wasserstoff, Windenergie, wir haben noch den Wohnungsbau jetzt gerade, dass wir da immer so Spezialregelungen schaffen und dann aber aus dem Blick verlieren, dass an einer bestimmten Technologie wie hier dem Wasserstoff viele weitere Zulassungsverfahren wie Wasserentnahmen, wie Speicherung, wie Stromleitungen hängen, die wir und diese Technologien schaffen wir ohne diese nicht. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Dann darf ich Frau Fischer um ihr Eingangsstatement bitten.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte
Herr Dirks, wenn Sie Ihr Mikrofon ausmachen, dann passt.
Dann. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Barbara Fischer. Ich vertrete hier die Fernleitungsnetzbetreiber.
die Betreiber, die gemeinsam das Wasserstoffkernnetz geplant haben und realisieren. Der FNB Gas begrüßt ausdrücklich die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzesentwurfs, den Hochlauf zu fördern und zu beschleunigen. Er enthält wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Entwürfen. Und grundsätzlich positiv ist insbesondere zu bewerten, dass nun auch Wasserstoffleitungen für den Transport in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Ich konzentriere mich in meinen Ausführungen auf das Beschleunigungspotenzial zur Realisierung des Wasserstoffkernnetzes, möchte aber kurz bekräftigen, dass FNB Gas die Anpassungsvorschläge für den Gesetzesentwurf zur Beschleunigung und Förderung des Markthochlaufes entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie er von anderen Verbänden, etwa dem BDEW, angeregt wurde, vollends unterstützt. Mit der Genehmigung des Kernnetzes im vergangenen Jahr wurde eine wichtige Grundlage für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft geschaffen. Die Kernnetzbetreiber haben bereits mit der Umsetzung begonnen und auch erste Erfahrungen in den notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren der einzelnen Projekte gesammelt. Und es hat sich gezeigt, dass der Zeitplan für die Realisierung des Kernnetzes bis zum Jahr 2032 eine große Herausforderung sowohl für die Netzbetreiber als auch für die Genehmigungsbehörden darstellt. Die FNB sehen an mehreren Stellen Nachbesserungsbedarf. Erstens, für das Kernnetz erforderliche umstellungs- und erdgasverstärkende Maßnahmen sind in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufzunehmen. Das Kernnetz umfasst rund 9000 Kilometer Transportleitung und davon werden 5000 als Umstellung realisiert. Und Voraussetzung für diese Umstellung sind eben teilweise sogenannte erdgasverstärkende Maßnahmen. Und mit diesen Maßnahmen soll eben gewährleistet werden, dass die Versorgungssicherheit auch weiter sichergestellt werden kann im Erdgas. Und deswegen ist es nicht ausreichend, wenn sich hier der Anwendungsbereich ausschließlich auf die H2-Neubauleitungen fokussiert. Zweitens sollte klargestellt werden, dass das Vergaberecht hier nicht einschlägig für die Vergabe von Aufträgen ist, sofern diese dem Aufbau des Kernnetzes dienen. Dem stehen auch europäische und nationale Vorgaben nicht entgegen. Und sollte das Vergaberecht hier unangepasst angewendet werden müssen, wäre der beschleunigte Aufbau von großen Teilen des Kernnetzes gefährdet. Drittens, die zeitliche Befristung des überragenden öffentlichen Interesses auf 2030 für Kernnetzmaßnahmen ist nicht nachvollziehbar und für alle die Projekte problematisch, die bis zu diesem Zeitpunkt auch noch im Planfeststellungsverfahren befindlich sein werden. Diese Begrenzung sollte gestrichen und das überragende öffentliche Interesse für alle Wasserstoffleitungen bis zum Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 45, mindestens aber bis zum Jahr 37 gelten. Über diese grundlegenden Anpassungen hinaus gibt es zahlreiche ungenutzte Potenziale zur Beschleunigung, die im vorliegenden Gesetzesentwurf noch nicht aufgegriffen wurden, die aber die Effektivität deutlich erhöhen könnten. Und abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass über diese Verfahrensbeschleunigung hinaus ein klares und festes politisches Bekenntnis für den Einsatz von Wasserstoff als wichtiger Baustein in unserem zukünftigen Energiesystem zur Dekarbonisierung ganzer Industrien, zur Versorgungssicherheit und Resilienz Voraussetzung für den erfolgreichen Hochlauf ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Ihrem Nachbarn, dem Herrn Kress.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Mein Name ist Alexander Kress. Ich bin für den Deutschen Naturschutzring heute hier. Grüner Wasserstoff ist ein zentraler Baustein für die Energiewende und für die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht und gleichzeitig seine industrielle Basis sichert, müssen wir Produktionskapazitäten aufbauen, Importwege schaffen und eine leistungsfähige Transport- und Speicherinfrastruktur realisieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass es auch verlässliche Abnehmer gibt. Durch klare Abnahme- und Lieferperspektiven für Produzenten und durch Planungssicherheit für die Teile der Industrie, die Wasserstoff künftig einsetzen sollen. Als Umweltverbände unterstützen wir ausdrücklich den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich jedoch einseitig auf Genehmigungsverfahren und blendet andere notwendige Voraussetzungen aus. Er schert sehr unterschiedliche Technologien über einen Kamm. Wasserstoffpipelines, Ammoniak-Importanlagen oder sogar Anlagen zum Cracken von Derivaten werden pauschal gleich behandelt und allen gleichermaßen ein überragendes öffentliches Interesse gegeben, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Auswirkungen auf Umwelt, Sicherheit und Gewässerschutz. Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung. Der Entwurf geht davon aus, dass die Öffentlichkeit Genehmigungen ausbremst und dass durch ihre Einschränkung Verfahren schneller werden. Das ist fachlich widerlegt. Schnelle Genehmigungen erreicht man durch ausreichend Personal in den Behörden, nicht durch kürzere Fristen. Die zu prüfenden Sachverhalte bleiben dieselben, nur die Fehleranfälligkeit steigt und im Zweifel verlieren wir Akzeptanz für diese Projekte. Besonders wichtig ist auch der Wasserhaushalt. Wasser ist in vielen Regionen jetzt schon knapp und der Klimawandel wird diesen Trend verstärken. Wir begrüßen, dass der Wasserbedarf von Elektrolyseuren und Kavernenspeichern inzwischen berücksichtigt wird. Allerdings bleibt unklar, auf welcher Datengrundlage dies geschieht. In vielen Regionen fehlen valide Daten zu Wasserentnahmen und Grundwasserneubildung. Ohne eine solide Grundlage riskieren wir regionale Wasserprobleme. Es braucht deshalb klare Kriterien, ein belastbares Monitoring und die Priorisierung von Alternativen, die das Grundwasser schonen. Aus Sicht des Klimaschutzes sollte ein überragendes öffentliches Interesse nur für grünen Wasserstoff gelten, nicht aber für fossile Alternativen wie blauen oder grauen. Der aktuelle Entwurf unterscheidet hier nicht und riskiert fossile Lock-in-Effekte auf Jahrzehnte. Wasserstoffanlagen sollten nur dann langfristig ein überragendes öffentliches Interesse haben, wenn Betreiber bereits bei der Genehmigung einen belastbaren Plan zur vollständigen Umstellung auf grünen Wasserstoff vorlegen, und auch im Netz sollte grüner Wasserstoff eindeutig priorisiert werden. Der Wasserstoffhochlauf gelingt nur dann, wenn wir die richtigen Strukturen schaffen. Eine verlässliche Abnahme für Produzenten, eine entsprechend konsistente Kraftwerkstrategie, klare politische Signale für die Industrie, eine realistische Betrachtung der Ressourcennutzung und stabile Verfahrensstandards. Beschleunigung darf nicht heißen, Umwelt- und Wasserschutzstandards zu unterlaufen, sonst verlieren wir Zeit, statt sie zu gewinnen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Frau Anke Mönig. Herzlich willkommen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Anke Mönig. Ich bin von der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung hier. Um es ein bisschen plakativ zu sagen, ohne grünen Wasserstoff wird es keine Energiewende, keine Dekarbonisierung der Wirtschaft und keine Resilienz der deutschen Wirtschaft geben. Beschäftigung und Wertschöpfung kann dadurch nicht nur gehalten, sondern auch ausgebaut werden. Die Investitionen in grüne Wasserstofftechnologien können zudem einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern schaffen. CO2-Emissionen können deutlich reduziert werden. Die Diversifizierung der Energieträger und Importländer ist möglich. Und zudem können auch strukturschwache Regionen Deutschlands, im Norden oder Nordosten Deutschlands, davon profitieren. Noch erschwert die aus heutiger Sicht knappe und unsichere Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff als auch der gegenwärtige preisliche Nachteil des grünen Gases gegenüber Erdgas den Umstieg. Die installierte Elektrolysekapazität bleibt gegenwärtig deutlich hinter den Erwartungen und Zielen zurück, wie gerade schon ausgeführt. Der Auf- und Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur ist eine zentrale Gelingensbedingung für einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf. Der Gesetzentwurf würdigt diese Bedeutung, indem eine Beschleunigung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren über alle Teile der Wasserstoffwertschöpfungskette ermöglicht wird. Gesetzentwurf ist somit grundsätzlich zu befürworten. Um den Aufbau der Infrastruktur zu beschleunigen, kann die Erleichterung der Genehmigungsverfahren aber nur ein Baustein sein und möglicherweise noch nicht mal der wichtigste. Gerade um die zusätzlichen Investitionsausgaben zu stimulieren, sind Förderungsmöglichkeiten aufzulegen, die im Sinne des Bürokratieabbaus einfach transparent und zielgenau sein müssen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass weitere Maßnahmen zu ergreifen sind, um einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf zu ermöglichen, wie beispielsweise die Schaffung von grünen Leitmärkten, das Vorantreiben von Importplänen und Partnerschaften oder die Minimierung des Preisrisikos. Solange Wasserstoff teurer ist als seine fossilen Substitute, können Unternehmen verstärkt dazu bestrebt sein, so lange wie möglich an ihren fossilen Produktionsstrukturen festzuhalten. Aber je günstiger sich der Relativpreis entwickelt, desto ökonomisch vorteilhafter ist der Übergang in eine grüne Wasserstoffwirtschaft. Ein Instrumentenmix, der über den Gesetzentwurf hinausgeht, ist notwendig, um den Wasserstoffhochlauf tatsächlich zu beschleunigen. Der Erfolg hängt von der Gleichzeitigkeit der Prozesse ab, in dem sowohl das Wasserstoffangebot als auch die Nachfrage miteinander koordiniert wird. Entscheidend sind die Signale an die Wirtschaft, dass es mit der Transformation auch ernst gemeint ist und nicht zu Investitionsattentismus führt. Die Investitionen heute müssen sich auch langfristig auszahlen. Widersprüchliche Signale in der Energiepolitik sind daher unbedingt zu vermeiden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Professor Dr. Mario Ragwitz.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich danke für die Einladung zu dieser Anhörung. Mit dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz können Anlagen und Infrastrukturen, deren Wirtschaftlichkeit generell gegeben ist, mit deutlich reduzierten Vorlaufzeiten umgesetzt werden. Das Gesetz ist daher ein wichtiger, aber eben nicht hinreichender Baustein für die Beschleunigung des Wasserstoffhochlaufs. Aktuell stockt der Hochlauf im Wesentlichen an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die aktuellen Szenarien der Entwicklung des Energiesystems zeigen, dass die Industrie, das Haupteinsatzfeld für Wasserstoff, insbesondere die Stahlindustrie, Chemie und Hochtemperaturanwendungen bilden. Wasserstoffnutzung in diesen Sektoren erfordert CO2-Preise von deutlich über 200 Euro die Tonne und somit ohne gezielte Instrumente mittelfristig nicht wirtschaftlich. Daher ist die zentrale Voraussetzung für den Wasserstoffhochlauf die stringente und fokussierte Förderung einzelner strategisch relevanter Nachfragesegmente. Und dabei wird gerade in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte eine zielgerichtete Förderung sinnvoll sein, die neben der Frage des ökonomisch effizienten Klimaschutzes auf Fragen der strategischen industriellen Souveränität und Resilienz einbezieht. Ich möchte fünf Beispiele nennen für Instrumente, die zentral sind. Erstens die Schaffung eines spezifischen Wasserstoffsegments in den nächsten Runden der Klimaschutzverträge. Zweitens die zügige Neuregelung der Treibhausgasminderungsquoten im Verkehr. Drittens die Kombination dieser Maßnahmen mit Differenzkostenverträgen, CFDs, auf der Brennstoffseite, um Preisrisiken abzumildern. Viertens die Etablierung von Leitmärkten und fünftens auch klare Vorgaben zur Umstellung von Gaskraftwerken auf Wasserstoff. Das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz enthält viele Elemente, die dann zur Beschleunigung führen können, wenn diese fördernden Maßnahmen umgesetzt sind. An einzelnen Stellen ist Nachbesserungsbedarf aus unserer Sicht erforderlich. Für den schnellen Hochlauf der Wasserstoffinfrastrukturen sind Anlagen zur Erzeugung kohlenstoffarmen Wasserstoffs wichtig und sollten daher ins Gesetz aufgenommen werden. Zweitens, um die Basis der Planung der Bundesregierung für erste Gaskraftwerke bis Anfang der 30er Jahre umzusetzen, sollten auch Wasserstoffkraftwerke und KWK-Anlagen aufgenommen werden. Drittens, Stromleitungen zur Anbindung von Elektrolyseuren an das Elektrizitätsversorgungsgesetz sollten aufgenommen werden. Und fünftens sind auch bei der Umstellung von Gasspeichern auf Wasserstoff Dinge zu berücksichtigen, insbesondere, dass die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit nicht die Speicherbetreiber prüfen können, sondern die zuständigen Behörden. Wir haben im Rahmen des Leitprojekts TransHeide viele weitere Vorschläge erarbeitet, die nachzulesen sind. Und ich vertrete hier neben dem Leitprojekt TransHeide das Fraunhofer EEG. Das hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Klaus Rittgen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, die kommunalen Spitzenverbände, für die ich heute sprechen darf, begrüßen den Entwurf im Wesentlichen. Wir teilen die Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, den Wasserhochlauf zu beschleunigen. Dazu können die vorgeschlagenen Regelungen einen Beitrag leisten. Unter Wasserstoff verstehen wir dabei jede Art von Wasserstoff, unabhängig davon, wie er erzeugt wurde. Das könnte man im Gesetz auch noch klarer stellen. Das Gesetz enthält Maßgaben für die Anwendung des UVPG und das Vergabeverfahren. Im Bundesemissionsschutzgesetz sowie in weiteren Regelwerken, die dem Bundesfernstraßengesetz, werden für Wasserstoffanlagen Sonderregelungen aufgenommen. Auch im Energiewirtschaftsgesetz soll geregelt werden, dass für das Anhörungsverfahren nach § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung besondere Maßgaben gelten. Diese Regelungstechnik kann man kritisieren, und sie wurde gerade auch schon kritisiert. Der Bundesrat hat dies in seiner Stellungnahme mit Blick auf das Bundesemissionsschutzgesetz ausdrücklich getan. Die Länderkammer weist zu Recht darauf hin, dass das Fachrecht durch solche anlagespezifischen Regelungen an Übersichtlichkeit und Rechtsklarheit verliert. Dasselbe gilt für die Vorgabe von Anwendungsmaßnahmen, wie wir sie neuerdings auch immer häufiger finden. Das führt unseres Erachtens nicht weiter. Was wir brauchen, ist vielmehr ein Gesamtkonzept, eine generelle Entschlackung des materiellen Genehmigungsrechts, des Verfahrensrechts und auch des Vergaberechts. Ein solcher Schritt würde nicht nur den vorhabenden Trägern helfen und die notwendigen Transformationen nicht nur beim Wasserstoff erleichtern, sondern würde auch die Genehmigungsbehörden entlasten. Demgegenüber setzt auch das vorliegende Gesetz insoweit wieder in erster Linie auf Fristverkürzungen und Digitalisierung. Letzteres ist sicher richtig. Die kommunalen Spitzenverbände werden für verbindliche Digitalisierungsvorgaben, sofern dabei auch die Umsetzbarkeit berücksichtigt wird. Fristverkürzungen sehen wir dagegen grundsätzlich kritisch. Für den Gesetzgeber stellen diese natürlich ein probates Mittel dar. In der Praxis ist damit vor Ort aber kein einziges Problem gelöst. Das gilt insbesondere dann, wenn immer mehr Gesetze zu diesem Instrument greifen. sofern und solange unser Recht so komplex ist, wie es ist, muss man den bewilligenden Behörden auch ausreichend Zeit für eine gründliche Prüfung geben. Und es ist zu berücksichtigen, dass die insoweit zur Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt sind. Dass die kommunalen Spitzenverbände es grundsätzlich kritisch sehen, wenn bestimmte Infrastrukturen von Gesetzes wegen attestiert wird, im überragenden öffentlichen Interesse zu liegen, habe ich in diesem Ausschuss schon mehrfach ausgeführt. Hier geht es mit der öffentlichen Wasserversorgung im Besonderen bzw. dem Wasserhaushalt im Allgemeinen um besonders sensible Belange. Daher bitten wir dringend, die Anregung des Bundesrates aufzugreifen und den Anwendungsbereich des § 4 Absatz 2 Wasserstoffbeschleunigungsgesetz auszuweiten, soweit es um Wasserentnahmen jeder Art geht. Für richtig erachten wir es, dass die Regelung insgesamt nach § 4 Absatz 4 zeitnah evaluiert werden soll. Im Übrigen weise ich die Einzelheiten und die schriftliche Stellungnahme. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Frau Dr. Kristen Westphal.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Kirsten Westphal vom BDEW. Der BDEW begrüßt ausdrücklich den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff. Der Hochlauf einer deutschen und europäischen Wasserstoffwirtschaft wird nur gelingen, wenn wir jetzt Planung, Genehmigung und Bau von Infrastruktur massiv beschleunigen, und zwar in der gesamten Breite der Wertschöpfungskette. Der vorliegende Entwurf setzt an vielen richtigen Stellen an, reicht aber an entscheidenden Punkten noch nicht aus, um notwendige Wirkung zu entfalten. Zahlreiche positive Aspekte des Referentenentwurfs sind weggefallen. Erstens, der Anwendungsbereich ist zu eng gefasst. Für einen erfolgreichen Markthochlauf müssen alle relevanten Technologien und Infrastrukturen erfasst sein, einschließlich kohlenstoffarmen Wasserstoffs, Wasserstoffkraftwerken und Gasleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden. Zweitens, wir brauchen eine schnelle Flächenverfügbarkeit. Für Wasserstofferzeugungsanlagen ist derzeit im Regelfall ein Bebauungsplan erforderlich. Das dauert durchschnittlich 2 Jahre. Hier sollte mit einer baurechtlichen Privilegierung Tempo reingebracht werden. Auch bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Naturschutz gibt es viele Verzögerungen, weil die notwendigen Flächen fehlen. Die Lösung liegt hier darin, Ersatzgeldleistungen in gleicher Weise anzuerkennen. Drittens. Die Ausgestaltung des überragenden öffentlichen Interesses muss praxistauglich sein. Das überragende öffentliche Interesse sollte deswegen entfristet werden. Die im Wasserstoffbeschleunigungsgesetz enthaltene Befristung bis 2045 ist abzulehnen. Viertens. Der Vergaberechtsrahmen darf den Hochlauf nicht bremsen. Der Wasserstoffmarkt mitsamt der Errichtung der Infrastruktur befindet sich noch im Aufbau. Der Zweck des Vergaberechts greift entsprechend nicht. Stattdessen droht der Markthochlauf durch die vorgesehenen vergaberechtlichen Verpflichtungen behindert zu werden. Wasserstoff ist keine Sektorentätigkeit im Sinne des Vergaberechts. Das sollte eindeutig klargestellt werden. Fünftens, Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung ganzheitlich gewährleisten. Der Gesetzesentwurf muss der besonderen Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung Rechnung tragen. Zwingend zu beachten ist, dass die öffentliche Wasserversorgung eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Der Gesetzgeber muss mit diesem Gesetz die Chance nutzen, in der aktuellen initialen Phase des Wasserstoffhochlaufs einen breiten Rahmen zu schaffen, der die Grundlage für den beschleunigten Aufbau der Wertschöpfungsinfrastruktur darstellt. Die Beschleunigungswirkung darf nicht auf der Hälfte der Strecke liegen bleiben, weil wichtige Teilelemente von Infrastrukturprojekten nicht umfasst und weiterhin mit planungs- und genehmigungsrechtlichen Hemmnissen konfrontiert sind. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Wir kommen jetzt zur ersten Fraktionsrunde. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Fabian Gramling.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Dirks von der DIHK. Herr Dirks, Sie haben ausgeführt in Ihrer Stellungnahme, wo wir beschleunigen können. Mich würde noch mal interessieren, wo Sie die größten Bremsklötze sehen bei dem beim Zulassungsverfahren und wie man diese lösen könnte. Zum einen, zum anderen haben Sie in Ihrer Stellungnahme auch ausgeführt, dass die Vereinfachung und Beschleunigung für alle mit dem Wasserstoffhochlauf verbundenen Vorhaben gelten sollten. Wenn Sie das noch mal konkretisieren könnten und wo Erleichterungen hier hilfreich sein könnten.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also bei den Bremsklötzen im Zulassungsverfahren konzentriere ich mich nur auf die verfahrensrechtlichen Fragen. Materiell ist es meistens das Natur- oder Gewässerschutzrecht, in dem sich immer wieder schwierige Fragestellungen stellen, die mit dem überragenden öffentlichen Interesse hier mit dem Gesetz sicherlich erleichtert werden. Vor allem die Ausnahmen können dadurch sehr viel schneller erreicht werden. Im Natur- und im Umweltrecht. Aber da muss generell, das war ja so ein bisschen mein Eingangsstatement, für alle Verfahren Erleichterungen geschaffen werden und vor allem Vereinheitlichung, einheitliche Standards, die man aber beispielsweise auch mit einer Verordnungsermächtigung im Gesetz schon vorgreifen könnte, so wie man das bei der Schiene in der letzten Legislatur gemacht hat. Bei den Zulassungsverfahren selber hakt es immer wieder an einzelnen Stellschrauben, an einzelnen Punkten innerhalb des emissionsschutzrechtlichen oder im energiewirtschaftlichen Planfeststellungsverfahren, je nachdem, in welchem dieser vielen verschiedenen Zulassungsverfahren, es kann auch mal das Wasserrecht sein, Sie sich gerade befinden. Dort treffen Sie auf unterschiedliche Fristen, wenn Sie überhaupt welche haben. Sie treffen auf unterschiedliche Verfahrensregeln zur Veröffentlichung, zur Erörterung, zur Anhörung. Und erstens blickt da kaum noch jemand durch und zweitens entstehen sehr langwierige Diskussionen über das richtige Verfahren. Deshalb wäre unser Plädoyer, dass Sie diese Verfahren soweit den Anwendungsbereich so weit wie möglich fassen, die Möglichkeiten schaffen, Verfahren innerhalb des Planfeststellungsverfahrens zu konzentrieren oder im Bundesemissionsschutzgesetz zum Beispiel auch das Wasserrecht mit ins emissionsschutzrechtliche Verfahren aufnehmen, damit alle Fragen geklärt werden können. Ein Beispiel, ich habe letzte Woche mit einem Projektierer gesprochen, der musste 3 wasserrechtliche Genehmigungsverfahren und für seine Erdkabel noch 30 baurechtliche Verfahren führen, nur um einen Wasserstoffelektrolyseur genehmigen zu lassen. Welche Anlagen fehlen noch im Anwendungsbereich? Ich hatte das vorher ausgeführt, uns liegen besonders die Verwender, also die Industrieanlagen am Herzen, die meistens ohnehin auch im Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt werden, die bisher nicht berücksichtigt werden. Kohlenstoffarmer Wasserstoff ist bisher nicht berücksichtigt. Und dann habe ich gerade das Beispiel mit dem Wasserrecht genannt. Wenn Sie also noch einen Brunnen oder aus einem Oberflächengewässer Wasser entnehmen wollen, brauchen Sie eine zusätzliche wasserrechtliche Erlaubnis, die von dem Gesetz bisher auch nicht umfasst ist.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, der Kollege Kodré.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne alle Sachverständigen befragen. Geht nicht, weiß ich auch. Und stellvertretend geht meine Frage deswegen an Herrn Dirksen vom DIHK. Wie formuliere ich das? Glauben Sie wirklich, dass Wasserstoff großflächig in Deutschland eingesetzt wird? Wasserstoff ist 3, 4, 5-mal so teuer wie herkömmliche Energieträger. Nun gut, bei der Verstromung. Die Haushalte müssen die hohen Stromkosten dann schlucken. Die können nicht weg. Unternehmen können aber weg. Wir sehen es ja jetzt schon. Die hohen Stromkosten führen dazu, dass eine Deindustrialisierung stattfindet. Und wasserstoffinduzierten Stahl, da können wir in der Zeitung lesen, reihenweise sagen die Produzenten, nein, funktioniert nicht, trotz hohen Subventionen. Also deswegen nochmal die Frage, wie stellen Sie sich vor, dass also Wasserstoff hier großflächig eingesetzt wird, ohne Schaden weiterhin hier in Deutschland zu zeitigen und vor allen Dingen ohne Subventionen? Wasserstoff wird immer subventioniert werden müssen vor dem Hintergrund. Und dass das eher so eine Sache aus der Planwirtschaft ist, sehen wir ja an der Formulierung überragendes öffentliches Interesse. Der Gesetzgeber nimmt ja immer das dann, um etwas durchzudrücken, was sonst der Markt nicht haben will. Deswegen nochmal die Frage, glauben Sie wirklich daran, dass wir flächendeckend mit Wasserstoff unsere Volkswirtschaft hier am Laufen halten können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Nun bin ich eher der Umweltrechtler und Verfahrensrechtler bei uns und weniger der Wasserstoffexperte. Aber ich gebe mal das wieder, was mir an Zahlen vorbereitet wurde. Also soweit ich weiß, ist es eine Riesenherausforderung, wie ich das schon ausgeführt habe, diese Zahlen, die wir uns vorgenommen haben, für die Transformation zu erreichen. Gleichzeitig arbeiten gerade viele hunderttausend Unternehmen daran, diese Transformation zu schaffen. Wir haben in der Pipeline, wurde mir aufgeschrieben, 13,3 Gigawatt Kapazitäten. Die werden wir vermutlich eben nicht alle bis 2030 ans Netz bekommen. Aber ich glaube, alle, die hier sitzen, stellen weniger in Frage, ob, sondern es geht ganz häufig eben um das Wie. In diesem Fall vor allem hier gerade beim Gesetzgebungsverfahren um die Frage, wie schnell. Und die Frage des Preises, die ist im Markt sehr wichtig gerade. Und ich glaube, da gibt es gerade große Diskussionen um Strompreise. Und die wird sich natürlich dann auch zu dem Wasserstoff stellen. Aber mit dem jetzt hier vorliegenden Gesetzgebungsverfahren geht es ja erstmal darum, dass wir vor allem die Genehmigungsverfahren so schnell wie möglich bekommen, damit dann auch die Anlagen stehen. Und die sind, denke ich, sehr ernsthaft in der Pipeline und werden gerade von allen Beteiligten sehr ernsthaft geplant.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, zu dem Kollegen Wattmuth Özdemir.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständige, wir haben gerade von Frau Fischer ja gehört, dass ein Bekenntnis zum Wasserstoff notwendig wäre. Und damit möchte ich auch starten. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir nicht mit diesen, aber spätestens mit den nächsten Haushaltsberatungen, glaube ich, auch nochmal ein deutliches Zeichen in Richtung Wasserstoff von Kernnetz bis hin tatsächlich zu, ob das jetzt CFD-Systeme sind oder ob wir Investitionsnachteile ausgleichen, die derzeit aufgrund von Wagniskapital nicht an die Unternehmen ausgereicht werden. Aber wir haben auch gerade gehört, und da möchte ich bei Ihnen noch mal anknüpfen, Herr Dr. Brauner, zum Thema kohlenstoffarmer Wasserstoff. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch jenseits einer Farbenlehre ja statuiert, dass wir hier die Wertschöpfungsketten, auch die bestehenden, erhalten wollen. Ich weiß nicht, wer es gerade war. Wir haben gerade Frau Dr. Westphal, meine ich, war es mit Kraft-Wärme-Kopplung. Wie bewerkstelligen wir es eigentlich, dass wir von erneuerbaren Energien über Konvertierungsprozesse bis hin zu der Wertschöpfungskette chemische Synthesen, dass wir kohlenstoffarmen Wasserstoff bedingen können? Wie wichtig ist kohlenstoffarmer Wasserstoff eigentlich, um Wertstoffketten zu erhalten und bestehende Wertschöpfungsketten für die Zukunft zu nutzen?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage zu diesem Thema. Wir halten diese Öffnung und Erweiterung des Anwendungsbereichs um kohlenstoffarmen Wasserstoff für zentral für den gelingenden Wasserstoffhochlauf. Wir haben ja gerade auch die Frage dazu gehört, wie ist das Ganze finanzierbar, wie kann der Hochlauf gelingen zu wettbewerbsvernünftigen Preisen und Bedingungen. Und dazu gehört einfach der kohlenstoffarme Wasserstoff. Wenn wir frühzeitig und schnell den Wasserstoffhochlauf sehen möchten, bedarf es zwingend des kohlenstoffarmen Wasserstoffs. Auch der EU-Rahmen sieht diesen ausdrücklich vor. Wieso dann nicht auch deutschlandweit entsprechend von diesem Rahmen Gebrauch machen, kohlenstoffarmen Wasserstoff inkludieren? Weil letztlich gilt es eben, ausreichende Wasserstoffmengen frühzeitig in den Transport und in die Erzeugung zu bringen, weil letztlich die ganzen Wertschöpfungsketten, wenn sie gesamthaft umgestellt worden werden möchten, auf diesen Wasserstoff angewiesen sind und auch letztlich zu klaren Zeiten. Also es bedarf eines schnellen Hochlaufs und dafür ist er essentiell. Wir haben auch das Argument gehört, kohlenstoffarmer Wasserstoff ist durchaus diskussionswürdig. Wir sollten uns auf den erneuerbaren erzeugten Wasserstoff konzentrieren. Das ist auf die langfristige Sicht auch in Ordnung und korrekt. Das würden wir genauso unterstreichen. Nur es ist eben wichtig, in dieser Übergangsphase, und in der befinden wir uns gerade, eben nicht die Scheuklappen aufzusetzen, sondern ganz bewusst eben erstmal zu weiten, um eine Vielzahl von diesen Projekten auch umsetzen zu können, die entsprechenden Infrastrukturen aufzubauen, die dann eben langfristig auch von erneuerbaren erzeugten Wasserstoff genutzt werden können und letztlich überhaupt erst uns in die Lage versetzen, in eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu kommen. Das werden wir nicht tun, wenn wir uns von vornherein nur auf den grünen erneuerbaren Wasserstoff begrenzen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Dr. Alhambi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin. Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellungnahme. Auch eine ähnliche Frage wie die Kollege Özdemir. Welche konkrete Auswirkungen, also meine Fragen richten sich an Herrn Kreis von DNR. Die erste Frage, welche Auswirkungen hat die Öffnung des Wasserstoffkernnetzes für fossilen Wasserstoff auf die Energiewende und die Klimaziele? Die zweite Frage, welche konkreten Risiken ergeben sich aus der Ausweitung des überragenden öffentlichen Interesses aus Ihrer Sicht? Vielen Dank.
Vielen Dank. Grundsätzlich sollte Wasserstoff als Ergänzung eines erneuerbaren Energiesystems dienen, also einerseits zur Speicherung von Wind- und Solarstrom und andererseits zur Bereitstellung einer Energiequelle für industrielle Bereiche, die sich technisch nicht elektrifizieren lassen. So unterstützt Wasserstoff die Nutzung und Integration erneuerbarer Energien. Fossiler Wasserstoff leistet dies nicht und verursacht gleichzeitig hohe Emissionen entlang der gesamten Lieferkette. 25% der Emissionen finden in der Vorkette statt. Investitionen in fossilen Wasserstoff würden zudem fossile Abhängigkeiten verfestigen. Deutschland importiert aktuell 95% seines Erdgases. Heimische Reserven sind kaum relevant. Insofern wäre dies kein wirklicher Beitrag zur Klimaneutralität. Ziel des Wasserstoffhochlaufs ist eine klimaneutrale und zukunftsfähige Industrie, nicht ein grüner Anstrich für fossile Infrastruktur. Die Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz würde keine echte Umstellung ermöglichen. Industrieanlagen brauchen reinen Wasserstoff, keine Gasgemische. Bei einer Beimischung kommt nur ein geringer, oft nutzloser Anteil von Wasserstoff in der Industrie an. Zudem besteht die Gefahr von Parallelinfrastrukturen. Erdgasnetze bleiben weiter bestehen oder werden weiter betrieben und als grün dargestellt, während das Wasserstoffkernnetz unausgelastet bleiben würde. Das Ergebnis wäre eine Verzögerung der Modernisierung von Industrieanlagen sowie eine geringe Auslastung vom Kernnetz. Hinsichtlich des überragenden öffentlichen Interesses kann man sagen, dass dieser Begriff inflationär mittlerweile gebraucht wird. Wir hatten das zuletzt bei der Geothermie oder auch bei der CO2-Infrastruktur. Das Problem ist, dass Genehmigungsbehörden dann praktisch alles priorisieren sollen und am Ende nichts priorisiert werden kann, wenn alles vorgezogen werden sollte. Das schafft keine Orientierung, sondern erzeugt Unsicherheit. Die im Gesetz erfassten Technologien sind fachlich und sicherheitstechnisch sehr unterschiedlich. Ein Elektrolyseur hat ganz andere Risiken als ein Ammoniak-Import-Terminal oder ein Ammoniak-Cracker. Gekürzte Beteiligungsrechte gefährden aber gerade bei risikobehafteten Anlagen die gesellschaftliche Akzeptanz. Wir sehen eine flächendeckende Verwendung des überragenden öffentlichen Interesses für alle Technologien deshalb kritisch.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zur Fraktion der Linke, zum Kollegen Sissan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Anke Mönnig, Gesellschaft für wirkliche wirtschaftliche Strukturforschung. Frau Mönnig, wir sind ja alle nicht ganz so zufrieden mit dem Wasserstoffhochlauf, wie er bisher gelaufen ist. Wo sehen Sie die Hindernisse und was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um ihn zu beschleunigen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage, die ich auch sehr gerne beantworten möchte. Der Wasserstoffhochlauf wird zu Recht als Wasserstofftransformation auch genannt. Eine Transformation ist ein grundlegender Wandel, der im Gegensatz zur Anpassung eine tiefgreifende Veränderung von Geschäftsmodellen und Infrastrukturen beinhaltet. Das ist eine enorme Aufgabe, die Zeit und Geld kosten wird und vor allem die nicht schnell vonstatten gehen wird. Und umso wichtiger ist es aber, die richtigen Weichen zu stellen und die richtigen Rahmengesetzgebung frühzeitig, konsequent und konsistent zu legen. Der Wasserstoffhochlauf stagniert derzeit, weil Infrastruktur, erneuerbare Strommengen, Fachkräfte, Marktmechanismen und regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht ausreichend vorhanden oder synchronisiert wurden. Noch fehlt die notwendige Infrastruktur. Hier wird gerade erst mit dem Auf- und Ausbau begonnen. Produktion kann so lange nicht effizient verteilt werden. Industrielle Nutzung bleibt eingeschränkt. Der Ausbau der Infrastruktur hängt derzeit noch daran, dass die Auf- und Ausbau sehr kapitalintensiv ist und viele Unternehmen zögernd aufgrund langer Amortisationszeiten und einer unsicheren Nachfrage reagieren. Zwar sind Förderprogramme ja auch da, Maßnahmen zur Risikoteilung vorhanden, bislang aber noch nicht flächendeckend und schnell genug verfügbar. Die heimische Wasserstoffproduktion benötigt viel grünen Strom. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist dafür notwendig, um die heimische Produktion zu stärken. Die Zusätzlichkeitsbedingungen von erneuerbaren Energien für die Wasserstoffproduktion erschwert zudem den Einstieg in die Produktion. Viele Abnehmer warten auf ein ausreichendes Wasserstoffangebot zu konkurrenzfähigen Preisen. Die Produktion fehlt wiederum, weil die Nachfrage unsicher ist. Dieses Henne-Ei-Problem muss gelöst werden. Langfristige Abnahmeverträge, CO2-Preisgestaltung, Subventionen oder Quoten können Planungssicherheit schaffen. Auch gibt es regulatorische und politische Hürden, die ja auch mit dem Gesetzentwurf hier angesprochen werden. Zusätzlich sind Zertifizierungssicherheitsvorschriften noch uneinheitlich und führen zu Investitionsunsicherheiten. Insgesamt würde ich sagen, fehlt es an konsequenter Umsetzung und für Unternehmen an stabile und konsistente Rahmengebungen. Investitionen müssen planbar sein, widersprüchliche Signale eben aufgehoben werden.
Gut. Sie dürfen den Satz gerne noch fertig machen.
Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, das ist natürlich das Dilemma, aber kurzfristige Herausforderungen werden eben oft gegen langfristige Chancen ausgespielt. Und das ist eben die Aufgabe der Politik, diese Widersprüche aufzuheben. Und das wurde bislang meiner Meinung nach noch nicht ganz erfolgreich aufgelöst.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurück zum Kollegen Dr. Andreas Lenz.
Danke, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständige, meine Frage richtet sich an Herrn Dirks und an die Frau Fischer. Herr Dirks, Sie haben vorher gesagt, dass wenn der Hochlauf eben die Vereinfachungen beim Hochlauf auch mit verbundenen Vorhaben, bei verbundenen Vorhaben gelten würden, dann hätten wir Vorteile oder könnten wir schneller sein. Sehen Sie da auch Möglichkeiten, beim Bundesemissionsschutzgesetz entsprechend anzusetzen? Und kurz noch an die Frau Fischer. Sehen Sie noch Möglichkeiten, gerade auch was die Planfeststellungsverfahren bei den Leitungen betrifft, hier auch entsprechend zu beschleunigen? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also im Bundesemissionsschutzgesetz gibt es immer noch eine ganze Reihe von Regelungen, die Verfahren beschleunigen können. Am liebsten, wie ich schon vorher ausgeführt habe, für alle Verfahren nach diesem Gesetz, nicht nur für Elektrolyseure. Aber für die Elektrolyseure auch sind zurzeit einige Regelungen nur für Elektrolyseure mit Einsatz erneuerbarer Energien. Die könnte man, zumindest diese Einschränkung könnte man streichen. Man könnte eine echte Stichtagsregelung einführen, den Erörterungstermin fakultativ stellen, Genehmigungsfiktion zum Beispiel für vereinfachte Verfahren einführen, wie im Baurecht. Man könnte es durchgängig digitalisieren, die hier Regelungen hier, die haben immer noch viele Medienbrüche, zum Beispiel beim Anhörung, die im Amtsblatt, die Bekanntmachung, die im Amtsblatt auszulegen ist. Und ich hatte das gerade schon erwähnt, diese Konzentration, die, wo eben die wasserrechtliche Erlaubnis ausgenommen ist. Und dann lasse ich Ihnen vielleicht fürs nächste das Wort.
Ja, vielen Dank auch meinerseits für die Frage. Und also mit Blick auf den Plan, das Planfeststellungsverfahren, die im Entwurf vorgesehenen Vorgaben für den Planfeststellungsbeschluss innerhalb von 12 Monaten ab Auslegung der Planungsunterlagen zu fassen, ist ausdrücklich zu begrüßen. Damit wird eine konkrete Maßnahme zur Umsetzung des Koalitionsvertrages hier umgesetzt. Die Beschleunigungswirkung ließe sich allerdings noch deutlich verstärken, wenn der Gedanke aus früheren Gesetzesentwürfen wieder aufgegriffen würde, wonach die Frist von einem Monat für die Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen ab Eingang bei der Behörde zu verankern wäre. Und nur dadurch könnte sichergestellt werden, dass die Auslegung der Antragsunterlagen auch zeitnah nach Antragseingang erfolgt und damit dann eben die Frist von 12 Monaten auch seine Wirkung entfalten kann. In der Praxis führen derzeit fehlende Fristvorgaben und auch fehlende Anforderungen an den Prüfrahmen für die Vollständigkeitsprüfung leider oft zu Verfahrensverzögerungen. Auf einen Aspekt möchte ich auch noch hinweisen, nämlich eine Änderung im Wasserhaushaltsgesetz im Zusammenhang mit der Planfeststellung, die sich möglicherweise nachteilig auf die beschleunigte Umsetzung von Wasserstoffleitungsvorhaben auswirken kann. Da ist vorgesehen im Absatz 11, im Paragraph 11c Absatz 2, dass nunmehr die Wasserbehörden die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens einen Monat vor Ablauf der Frist der Planfeststellungsbehörde zu übermitteln haben. Hier würde ein ins Benehmen setzen aus unserer Sicht ausreichen und die Verfahren deutlich verschlanken.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, Kollegen Marc Bernhard.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Herrn Ragwitz. Und zwar Ihr Schwesterinstitut, die Fraunhofer ISI, hat ja im Auftrag der, in der Studie im Auftrag der EU festgestellt, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland auch langfristig wirtschaftlich nicht tragfähig sein wird. Sie haben selber in Ihrem Eingangsstatement ja selber auch gesagt, dass die Wasserstoffnutzung in Deutschland ohne gezielte Instrumente, also Subventionen, nicht wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Sie haben selber dann auch ins Spiel gebracht, ja, da müsste wahrscheinlich dann eben die Konkurrenzprodukte, also wie Gas zum Beispiel, durch eine CO2-Steuer verteuert werden, um dann eine Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Deswegen jetzt meine Frage, wie hoch ist denn eigentlich der aktuelle Preis für ein Kilogramm Wasserstoff und wie hoch ist der Preis für eine Einheit Erdgas mit vergleichbarem Brennwert und ab welchem Jahr lässt sich Ihrer Ansicht nach Erdgas durch Wasserstoff ersetzen, ohne dass für Wasserstoff ein Aufpreis bezahlt werden muss? Und dann insgesamt bewerten Sie doch einfach mal, kann tatsächlich Wasserstoff gegenüber Erdgas jemals wettbewerbsfähig sein, wenn der Wasserstoff in Deutschland produziert wird?
Ganz herzlichen Dank für die Fragen. Die sind relativ umfänglich. Zunächst zu der Studie des Fraunhofer ISI, die aus meiner Sicht zunächst ausgedrückt hat, dass es andere Produktionsstandorte in Europa und in der Welt gibt, in denen Wasserstoff noch kostengünstiger als in Deutschland produziert werden kann und damit in der Merit Order der Wasserstoffproduktion andere Standorte zunächst vorzugswürdig wären. Wie teuer ist Wasserstoff aktuell? Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich über grünen Wasserstoff oder über blauen Wasserstoff rede. Wir haben da aktuell Spannen, auch wenn wir uns die entsprechenden Indizes anschauen oder die Ausschreibungen der European Hydrogen Bank, in der Größenordnung von 5 bis 8 € pro Kilogramm. Das heißt, wir reden in Euro die Megawattstunde übersetzt in Größenordnung von 150 bis 250 Euro die Megawattstunde. Und das ist natürlich deutlich mehr, als Erdgas zurzeit kostet. Deswegen ist es notwendig, im Übergang mit Förderinstrumenten und anderen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Quoten, den Wasserstoffhochlauf zu unterstützen. Langfristig wird der Wasserstoff, die Wasserstoffproduktion und die Infrastruktur in einer Vielzahl von Maßnahmen deutlich kostengünstiger werden. Und die fossilen Alternativen werden teurer werden, weil auch entsprechende CO2-Preise ansteigen werden. Und insofern sehen wir, dass wir nach dem Jahr 2035, 40 in eine Situation kommen, wo allein die CO2-Preise, die erforderlich sind, um Klimaneutralität zu erreichen, auch den Wasserstoffeinsatz in den relevanten Industrien anreizen können. Und insofern sehe ich keinen Widerspruch darin, dass wir jetzt mit entsprechenden ordnungsrechtlichen und förderrechtlichen Maßnahmen den Wasserstoffhochlauf unterstützen und ihn dann in die Wettbewerbsfähigkeit in den jeweiligen Industriesektoren führen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zurück zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Kappel.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an Frau Fischer. Wir haben ja gerade einige Aussagen schon gehört, zum Beispiel von Herrn Kraes, gerade was das Thema Mischleitung angeht oder was das Thema der Umstellung angeht, in Bezug auf die Frage, wie groß die Mengen sind, die dort eingespeist werden könnten oder beziehungsweise wie dann auch eine Umstellung erfolgen kann. Sie hatten das in Ihrem Eingangsstatement bereits erwähnt. Könnten Sie noch mal ausführen, wie wichtig oder welche Rolle gerade diese Leitungen auch für die Umstellung zusätzlich zu den reinen H2-Leitungen spielen und in dem Zusammenhang dann auch gerade, was Stichwort Rechtskreiswechsel genehmigungsrechtlich erforderlich ist, damit diese Leitung optional dann auch Teil des Kernnetz sein könnten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage, weil es mir auch Gelegenheit gibt, noch mal vielleicht etwas klarzustellen. Das Wasserstoffkernnetz ist ein reines Wasserstoffnetz. Da reden wir nicht über Beimischung und wir reden auch auf der Transportebene für Erdgas nicht über die Beimischung. Das heißt, das wird es da nicht geben. Deswegen haben wir ja dieses dezidierte Wasserstoffkernnetz geplant. Also an der Stelle sehe ich eigentlich gar keine Gefahr und das dürfen wir auch nicht vermischen. Was Sie angesprochen haben, die erdgasverstärkenden Maßnahmen, da muss man sagen, die sind integraler Bestandteil der Kernnetzgenehmigung. Und ich würde gerne kurz erläutern, welche Funktion diese Maßnahmen haben. Ich hatte vorhin gesagt, das Kernnetz 9000 Kilometer besteht zu 4000 Kilometern aus Neubauleitung und eben zu 5000 Kilometern aus Umstellungsleitung. Und es gibt einen klaren Vorrang im Gesetz, Umstellung statt Neubau. Das ist absolut volkswirtschaftlich sinnvoll und eben kosteneffizient. Und wir müssen natürlich trotz der Umstellung von Erdgas, dieser frühen Umstellung von Erdgasleitungen für Wasserstoff sicherstellen, dass die Erdgasversorgung weiter sichergestellt sein kann, weil es gibt ja eben noch viele Kunden. Und dazu dienen diese erdgasverstärkenden Maßnahmen. Die sind, wie gesagt, Teil der Genehmigung. im Gesetz steht, im EnWG steht, dass in geringfügigem Umfang eben erfolgen können. Und um vielleicht ein paar Beispiele zu geben, was erdgasverstärkende Maßnahmen sein können, das sind zum Teil auch Neubauten tatsächlich im Erdgasbereich, weil eben Kunden noch Anleitungen hängen, die dann umgehangen werden müssen. Das können Verdichter sein, das können Messanlagen sein, erdgasverstärkende Maßnahmen oder netzverstärkende Maßnahmen allgemein. Und die nehmen dann dazu, bestimmte Anschlussnehmer jetzt auch zu schützen und Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das heißt, sie sind integrierter Bestandteil der Genehmigung. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch wichtig, den auch in den Bestand, also in den Anwendungsbereich des Gesetzes mit aufzunehmen. Denn ich kann eine Leitung eben nicht umstellen, bevor ich die erdgasverstärkende Maßnahme erfüllt habe. Und wenn ich im Zusammenspiel zwischen Neubau, Umstellung und erdgasverstärkenden Maßnahmen eben nur die Neubauleitung beschleunige, ja, dann habe ich eben bei den anderen beiden ein Problem und dann funktioniert der Aufbau eben nicht in der Form, wie wir es gewünscht haben.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir nun zur SPD-Bundestagsfraktion. Schauen mal auf den Bildschirm, ob da Frau Dr. Ja. Scheer ist. Ja. Wunderbar. Dann haben Sie das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Westphal. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie die Erfüllung des Vorrangs der erneuerbaren Energien für Wasserstoff, den wir europarechtlich mit RED III haben, aber auch der national gesetzlich gegebene Vorrang der erneuerbaren Energien, wie weit wird dem hinreichend Rechnung getragen, beziehungsweise an welchen Stellen wird ihm möglicherweise auch nicht Rechnung getragen beim vorliegenden Gesetzentwurf?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Zunächst möchte ich auch noch mal unterstreichen, dass der BDEW den Wasserstoffhochlauf als ganz zentral sieht, nämlich für die Erreichung des energiepolitischen strategischen Dreiecks, wo Klimaneutralität, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Sicherheit und Resilienz eine große Rolle spielen. Und insofern auch für den BDEW sehr entscheidend ist, dass Wasserstoff auch für das Energiesystem, diese systemintegrierende Funktion erfüllen kann zwischen Stromsystem und Molekülsystem und insofern es auch ganz entscheidend ist, tatsächlich zum Beispiel mit Überschuss Strom schnell Wasserstoff herzustellen und diesen speichern und transportieren zu können. Was uns aber gleichzeitig sehr, sehr wichtig ist, ist, dass eine Gleichrangigkeit besteht, gerade für die erste Phase.
Entschuldigung, können Sie bitte meine Frage beantworten? Ich hatte noch der Vorrangigkeit, wie weit das abgebildet ist. Das würde mich wirklich interessieren, wie weit das abgebildet ist. Die Vorrangigkeit, die europäische Vorrangigkeit und auch die nationale von erneuerbaren Energien.
Die Vorrangigkeit von erneuerbaren Energien ist insoweit abgebildet, was den Umwelt- und Wasserschutz angeht. Vielleicht. Da haben wir eine abgebildete Vorrangigkeit, aber vor allen Dingen tatsächlich aus Sicht des BDEW ist sehr, sehr wichtig, die Gleichrangigkeit des erneuerbaren Wasserstoffs mit dem kohlenstoffarmen Wasserstoff. Wir haben bei den Umweltvorgaben, nach denen Sie gefragt haben, keine besonderen Vorgaben. Hier das bestehende Recht ist ja hier tatsächlich nicht angefasst. Was wir auch nicht haben, ist eine Privilegierung eines erneuerbaren Wasserstoffs, sondern die Nachfrage ist hier tatsächlich und die Forderung unsererseits, das gleichrangig zu behandeln, den kohlenstoffarmen Wasserstoff mit dem erneuerbaren Wasserstoff. Ein wichtiger Punkt, wenn wir mit Richtung Umwelt- und Wasserschutz gucken, ist da natürlich, dass der Gesetzesentwurf eine besondere Bedeutung mit Blick auf die öffentliche Wasserversorgung tragen muss, weil die öffentliche Wasserversorgung Teil der Daseinsvorsorge ist und die öffentliche Wasserversorgung auch im Verfassungsrang steht. Ganz anders als normhierarchisch eben der Wasserstoff einfach gesetzlich geregelt ist.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion, zum Herrn Raimund Scheirich.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir haben heute schon ein paar Mal das Wort Realität gehört. Wir haben vom Herrn Dr. Brauner industrielle Realität gehört. Die industrielle Realität ist auch, dass eben lediglich 2% der Produktionskapazitäten, die bis 2030 erreicht werden sollten, auch erreicht wurden. Wir haben ökonomische Realitäten gehört. Was wir noch nicht gehört haben, sind tatsächlich physikalische Realitäten bei der Herstellung, beim Transport, also in der gesamten Kette von der Herstellung über den Transport bis zur Nutzung von Wasserstoff. Und hier sprechen wir von maximalen Wirkungsgraden um die 40%. Das führt mich wiederum zur ökonomischen Realität. Und da würde ich gerne den Herrn Dierkes von der DIHK fragen. Sie haben das Wort auch erwähnt. Die Sache ist nun mal die, dass wir nach wie vor kein entsprechendes Angebot noch eine entsprechende Nachfrage trotz erheblicher Investitionen haben. Der Bundesrechnungshof hat vor kurzem in seinem Bericht zur Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ausgewiesene Kosten 2024 von 4,3 Milliarden Euro, 2025 3 Milliarden Euro. Also insgesamt seit 2020 sprechen wir hier von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag, der investiert wurde in den Wasserstoffhochlauf, um am Ende eine Produktionskapazität von 2% zu erreichen. Nun meine Frage an Sie, welchen gesamten Investitionsbedarf schätzen Sie für das aktuelle Ziel 10 Gigawatt, also schätzen Sie, benötigen wir, um das 10 Gigawatt Ziel zu erreichen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich weiß nicht, ob ich die an jemand anders Sachverständigerin zu so einer Frage abgeben kann, weil ich sie leider nicht beantworten kann. Ich bin nur ein oder ich bin in dem Fall ein verfahrensrechtlich.
Dann gerne an Professor Dr. Rakwitz.
Ja, vielen Dank für die Weiterleitung der Frage. Die Investitionen sind natürlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu betrachten. Wenn wir uns allein auf die Elektrolyseure oder die Elektrolyseure anschauen, dann haben wir spezifische Investitionen in der Größenordnung von 1.000 Euro pro kW Elektrolyseurkapazität oder 1.000 bis 1.500. Und das heißt, wenn wir uns 10 Gigawatt Elektrolyseure oder Elektrolyseurkapazität anschauen, dann werden dafür Investitionen in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro bis 15 Milliarden Euro erforderlich sein. Investitionen sind aber keine Kosten, darauf möchte ich hinweisen, sondern, also das weiß jeder Ökonom. Und insofern ist es wichtig, sich anzuschauen, was sind die Lebenszykluskosten. Und über die hatten wir vorher schon gesprochen. Und die Investitionen können am Ende zu wirtschaftlicher Entwicklung in den entsprechenden Sektoren beitragen und sind insofern, wenn man das System richtig aufstellt, amortisierbar und tragen letzten Endes natürlich zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft bei.
Das war jetzt aber ein langer Satz. Vielen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion zurück, zur Kollegin Elisabeth Winkel-Meyer-Becker.
So viel Zeit muss sein. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die überwiegend doch sehr positiven Bemerkungen zum Gesetz. Und eigentlich habe ich immer nur gehört, es müsste noch mehr, noch konsequenter vorgegangen werden. In dieser Hinsicht möchte ich eine Frage stellen an Professor Rakwitz. Und zwar von Transhyde haben Sie ja auch so den Gesamtblick auf die Entwicklung des Wasserstoffhochlaufs. Von daher die Frage, was müsste man im Sinne einer Roadmap jetzt machen, um in Deutschland und darüber hinaus auch in Europa Wasserstoff tatsächlich hochlaufen zu lassen? Vielen Dank.
Vielen Dank für die Frage. Ja, ich mache mal das einfache Bild auf. Wir reden über Beschleunigungsgesetz. Wenn wir über die Beschleunigung eines Fahrzeuges nachdenken, dann ist das Beschleunigungsgesetz in etwa so, als hätten wir jetzt die Handbremse gelöst. Was wir noch schaffen müssen, ist, dass der Motor startet und das Fahrzeug dann tatsächlich zur Beschleunigung bringt. Und um dieses zu erreichen, ist aus unserer Sicht notwendig, dass wir eben die entsprechenden ökonomischen und fördertechnischen Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist neben den Aspekten bei der Produktion und bei der Infrastruktur, denen sich auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz sehr stark widmet, die Frage der Incentivierung der Nachfrage. Und da ist es eben von zentraler Bedeutung, dass wir den Wasserstoff in den Klimaschutzverträgen aufnehmen, indem wir dort ein eigenes Segment schaffen und damit einen Anreiz für Wasserstoffnutzung in der Grundstoffindustrie schaffen, dass wir die Wasserstoffnutzung in den Raffinerien anreizen, weil das wird der zweite große Sektor sein nach der Grundstoffindustrie. Und da werden die Treibhausgasminderungsquoten von entscheidender Bedeutung sein, dass wir letztendlich diese Maßnahmen kombinieren mit den Differenzkostenverträgen CFDs auf der Brennstoffseite und die Etablierung von Leitmärkten insgesamt für grünen Stahl, für weitere grüne Commodities, kann es globale Leitmärkte geben und diese sind entsprechend anzureizen. Wir sehen, dass das aktuell alles deutlich länger dauert, als wir das in der Vergangenheit dachten. Und deswegen ist es von Bedeutung, dass wir jetzt agil unsere Planung auch beim Kernnetz an diese Entwicklung anpassen, an bestimmte Akteure, die vielleicht wegfallen aus der Wasserstoffwertschöpfungskette und andere, die dazukommen. Und dafür ist gerade das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz von großer Bedeutung, weil es uns agil macht, weil wir in der Lage sein werden, mit den Modellen und Methoden und den Ansätzen, die wir gerade auch im Wasserstoffleitprojekt Transheide erarbeitet haben, die Anpassung beispielsweise des Kernnetzes, aber auch des Wasserstoffspeicherausbaus entsprechend beschleunigt umzusetzen und dann an die entsprechende Nachfrageentwicklung anzupassen. Es ist wichtig, dass wir jetzt auch den entsprechenden europäischen Rahmen schaffen mit Hydrogen Backbone auf europäischer Ebene. Hierzu wird die Europäische Kommission auch das Grids Package vorlegen. Und da ist es wichtig, dass wir Konsistenz der Maßnahmen in Deutschland und auf europäischer Ebene herbeiführen. Und Transheide wird hierbei wesentliche Beiträge leisten und in dieser Woche die entsprechende Roadmap veröffentlichen, die wir auch entsprechend zur Verfügung stellen werden. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zur Kollegin Katrin Uhlig.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den DNR. Die Überschrift des Gesetzes ist ja Beschleunigung beim Thema Wasserstoff. Und dafür sollen insbesondere, das haben wir jetzt vielfach gehört, das öffentliche Interesse ausgeweitet werden, aber auch Fristverkürzungen. Ich habe in der Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände gelesen, dass aber insbesondere auch die Personalengpässe sowie die mangelnde Digitalisierung im Bereich der Genehmigungsverfahren eine Herausforderung sind. Das wird jetzt aus wie wird das aus Ihrer Sicht zu bewerten sein in dem gesamten Kontext und helfen die getroffenen Maßnahmen, dass es wirklich beschleunigt wird? Und welche weiteren Maßnahmen würden Sie ergreifen, um wirklich eine Beschleunigung herbeizuführen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Bundesrechnungshof hat deutlich gemacht, dass der größte Engpass für den Wasserstoffhochlauf tendenziell nicht die Infrastruktur oder ihre Dimensionierung ist, sondern dass das Kernproblem die fehlende Planungs- und Investitionssicherheit sowohl für Produzentinnen als auch für Abnehmerinnen und Abnehmer ist an der Stelle. Produzenten benötigen langfristige Abnahmezusagen, um Investitionsentscheidungen zu treffen, während Abnehmer tendenziell kurzfristige Angebote an Wasserstoff bräuchten. Und das wäre ein Punkt, wo auf jeden Fall eine Beschleunigung stattfinden kann, indem das überbrückt wird und unterstützt wird, dass Angebot und Nachfrage zusammenfinden und nicht aufgrund der zeitlichen Erwartungen dann weiterhin auseinanderliegen. Die Bundesregierung könnte hier gerade den Produzenten Sicherheit schaffen, indem eine langfristige Abnahme von Wasserstoff gewährleistet wird durch die Kraftwerkstrategie, indem man da deutlich macht, es wird Wasserstoff zu einem fixen Datum abgenommen und die Produzenten können loslegen, dass sie produzieren und wissen, in 10 Jahren haben wir dann eine Abnahme von dem Wasserstoff, den wir produzieren. CCS an Kraftwerken wiederum würde das quasi konterkarieren, indem dann eine Parallelinfrastruktur existiert und unsicher ist, wird Wasserstoff abgenommen oder wird doch ausgewichen auf eine CCS-Infrastruktur. Ein weiterer Punkt wäre, wie besagt, diese Überbrückung von Angebot und Nachfrage. Zum Beispiel wäre auch durch CFDs, also Contracts for Difference, wäre das denkbar und möglich, dass man hier beides zusammenbringt. Ebenso könnte die öffentliche Hand in Deutschland durch zum Beispiel die Abnahme von grünem Stahl oder grüne Leitmärkte und die Zusage, dass die Bundesregierung in Projekten grünen Stahl oder andere nachhaltige Projekte abnimmt, darüber auch Sicherheit schaffen, gerade für die Produzenten, dass die wissen, wir produzieren jetzt nicht ins Vage hinein, sondern haben auf jeden Fall eine gewisse Grundabnahme und darauf aufbauen kann dann halt auch der weitere Bereich sich entwickeln an der Stelle. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Mahmut Özdemir.
Eine Frage, deshalb ganz kurz an Frau Dr. Westphal und Herr Dr. Brauner gemeinsam. Wir haben gerade von der AfD gehört, dass der Wasserstoffpreis sich niemals auf ein marktübliches, marktgerechtes Niveau bewegen wird. Was entgegnen Sie solchen Aussagen und was muss der Gesetzgeber tun, damit eben Wasserstoff sich marktüblich und marktgerecht selber trägt? Sie haben jetzt 2:30, wenn Sie sich das hälftig teilen und wir Ladies First machen. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ja, ich würde erst mal antworten, dass wir natürlich auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine Degression gesehen haben, die keiner in dem Maße erwartet hat, dass wir, wie alle auch dargestellt haben, dass wir es noch gar nicht versucht haben, wirklich den Wasserstoffhochlauf in dem Maße zu starten. Wir haben jetzt die Grundvoraussetzungen für die Infrastrukturen, die Beschleunigung, das ist wichtig, aber wir müssen auch den Mengenhochlauf hinbekommen. Dazu ist es auch wichtig, erstmal auf kohlenstoffarmen und auf grünen Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff gleichzeitig zu setzen. Wettbewerbsfähigkeit, Sie haben gefragt, was kann man machen? Pull-Effekte auf der Nachfrageseite, ein kohärenter Förderrahmen, gleichzeitig auch Absicherungsmechanismen, ganz wichtig. Und dann, bevor man die Preislücke schließt, weil das muss man über einen gewissen Zeitraum machen, bevor man das macht, auch erstmal bei den Kostenfaktoren angreifen. Da lässt sich nämlich auch noch einiges machen.
Das kann ich nur so unterstreichen. Ergänzend ist sicherlich auch noch mal die Antwort von Herrn Rackwitz in den Bezug zu nehmen. Wir müssen erstmal Investitionen tätigen, damit die sich nachher auch auszahlen. Ich kenne keine Investition, die sich am nächsten Tag direkt auszahlt. Das bedarf einfach einer längerfristigen Perspektive, die wir hier auch direkt einnehmen. Wir müssen ferner in Betracht nehmen, dass wir einen massiven Ausbau von Solar- und Windenergie in Deutschland anstreben. Wir sehen jetzt schon eine Vielzahl an Zeiten, wo wir Überproduktionen haben, die wir in unser Stromnetzsystem eben nicht integrieren können, die wir sogar mit negativen Preisen ins Ausland verkaufen. Wieso sollten wir diesen Strom entsprechend zu negativen Preisen veräußern, wenn wir ihn dann zwar mit Effizienzverlusten in Wasserstoff umwandeln können, eine dauerhafte Speicherung in Deutschland haben? Das macht einfach nur Sinn. Gleichfalls, und das ist vielleicht nochmal ein Zusatzpunkt, wenn wir die ganze Thematik betrachten, wir haben eine Vielzahl, und gerade wenn wir auf das Thema Wasser schauen, von Schutzvorschriften, weil einfach eine saubere Versorgung mit Wasser lebensessentiell ist. Wenn wir unsere Umwelt entsprechend schützen wollen, dann hat das auch seinen Preis. Und genau das bildet der CO2-Preis ab. Wir können alles letztlich vergiften lassen in der Umwelt. Das zahlt sich dann irgendwann an anderer Stelle wieder aus, auch im Gesundheitssystem. Oder aber wir sorgen dafür, dass wir für eine entsprechend saubere Umwelt sorgen. Und das hat auch seinen entsprechenden Preis. Führt aber nicht dazu, dass ich dazu denke, dass wir nicht einen wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Preis beim Thema Wasserstoff im Endergebnis sehen werden.
Vielen Dank. Dann kommen wir zurück zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Kappe.
Ja, vielen Dank. Zweiteilige Frage zunächst an den Kollegen Dirks und sollen Sie noch Zeit überlassen, gerne ergänzend, Herr Dr. Brauner. Zunächst haben Sie ausgeführt in Ihrem Eingangsstatement, wie wichtig es ist, die Anwendungsgebiete zu erweitern und haben auch zusätzliche Technologiearten angesprochen, auch ein, zwei Sektoren genannt. Gerade aus Ihrer breiten Mitgliedschaft haben Sie da noch mal zwei, drei Beispiele beziehungsweise auch noch mal einen Satz zur Bedeutung über die verschiedenen Wertschöpfungsketten hinweg, gerade auch neben der Industrie, was das für industriellen Mittelstand etc. bedeutet. Und zweiter Teil der Frage noch mal Bezug auf das Vergaberecht, auch das heute mehrfach angesprochen, noch mal aus Ihrer Sicht, wie stark die Erleichterungen wären und wie notwendig es ist, zu einer Aussetzung des Vergaberechts zu kommen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also zu den Beispielen der Unternehmen, die auf Wasserstoff umstellen müssen. Ich glaube, etwa 2/3 der CO2-Emissionen aus der Industrie gehen allein auf Stahl, Chemie und Zementindustrie zurück. Das sind alle Sektoren, die ohne Wasserstoff nach dem jetzigen Stand der Technik nicht auskommen werden, um klimaneutral zu werden. Dazu gehören aber auch viele tausende Unternehmen aus dem Mittelstand, die hochtemperierte Prozesse fahren und auch heute nicht wissen, wie sie ohne Wasserstoff diese Prozesse klimaneutral umstellen sollen. Viele von ihnen werden solche Unternehmen in ihren Wahlkreisen haben, wahrscheinlich alle. Und wenn wir die alle auf den Wasserstoffpfad aufsetzen wollen, dann müssen wir sehr schnell auch deren Genehmigungsverfahren beschleunigen, neben dem, dass wir eben auch die Infrastruktur und die Technologie bereitstellen. Vielleicht übernehmen Sie dann, bevor Sie dann, ich sonst keine Zeit mehr habe.
Vielen Dank. Dann würde ich noch mal kurz auf das Thema Vergaberecht zu sprechen kommen. Die Erleichterungen diesbezüglich bzw. die Aussetzung für das Wasserstoffkernnetz halten wir für zentral. Wir als OGE selbst sind wir kein Sektorenauftraggeber, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich vielfach Erfahrungen von unseren anderen Fernleitungsnetzbetreibern, die als solche am Markt tätig sind. Wir haben es insbesondere gesehen, als die Gasmangellage eintrat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie schnell wir Einkaufsprozesse vornehmen konnten, eben ohne an diese Vorschriften gebunden zu sein. Das ist vergleichbar für diese Fernleitungsnetzbetreiber nicht möglich und führt regelmäßig dazu, dass letztlich entsprechende Prozesse um ein Jahr regelmäßig verzögert werden und alle schielen relativ neidisch auf unsere Vergabeprozesse im Haus, die eben nicht an diese Regelung gebunden sind. Von daher klarer Appell daran, soweit möglich sollten da die Vorschriften erleichtert werden und Vergabeprozesse letztlich auch vereinfacht werden. Das führt zu einem beschleunigten Aufbau des Wasserstoffmarktes. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Matthias Weiser.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Eine Frage an Herrn Dr. Brauner. Herr Brauner, Open Grid Europe schreibt auf seiner Webseite, dass davon auszugehen ist, dass 2/3 des Wasserstoffbedarfs aus dem Ausland gedeckt werden muss. Und wenn wir jetzt schon solche Probleme haben, in Deutschland den Wasserstoff hochzufahren, ist natürlich meine Frage, wie sieht es im Ausland aus? Weil Sie brauchen ja am Ende dann Gas für Ihre Pipelines, die Sie da haben, für die Ferngasleitungen. Ist jetzt für mich die Frage, welche Mengen werden denn dann aus dem Ausland benötigt? Was wird jetzt dort, was steht jetzt dort zur Verfügung? Also an Produktionskapazität, was ist an Leitungskapazität da? Und zu der Frage und dann die nächste Frage, ob es da schon einen verbindlichen Rahmen gibt für das, was dann aus dem Ausland kommen soll, weil das sind ja eigentlich Investitionen, die Jahre dauern werden, bis man da die Menge hat. Gibt es da schon die größeren Projekte? Hat man sich da schon Bedarf gesichert? Ja, das ist meine Frage.
Also zu den Mengen, die man aus dem Ausland braucht, haben Sie ja selbst beantwortet. 2/3 ist die absehbare Menge, die wir benötigen werden, weil 1/3 aus dem Inland kommt. Das ist aber kein Unterschied zur heutigen Situation. Wenn wir in den Erdgasbereich schauen, wenn wir in den Ölbereich schauen, dann sind wir klassisches Importland immer gewesen und werden es auch weiterhin beim Wasserstoff sein. Von daher ist da kein Unterschied. Der Unterschied ist nur, wir machen uns unabhängiger von den ausländischen entsprechenden Energieimporten. Das ist, glaube ich, ein Ziel für sich, gerade in der aktuellen Situation, was sehr erstrebenswert ist. Es gibt zudem selbstverständlich eine Vielzahl von Projekten, die im Ausland aktuell vorangetrieben werden. Es gibt entsprechende Pipeline-Projekte aus Portugal, aus Spanien heraus, die entsprechende Mengen nach Deutschland transportieren sollen. Und das ist auch weiterhin vernünftig. Und wir haben es eben gehört. Die Produktionsbedingungen in Deutschland sind eben nicht vergleichbar, wie sie woanders vorzufinden sind. Gerade wenn wir in sonnenreiche Länder des Südens schauen, es gibt vielfach Studien dazu, dass zum Beispiel auch gerade in Argentinien, also Sie mögen da lachen, aber es gibt entsprechende Studien auch vom Fraunhofer, die entsprechend belegen, dass dort um ein Vielfaches günstiger produziert werden kann und selbst mit Transport per Schiff es immer noch günstiger ist, als entsprechend inländische Kapazitäten vorzuhalten. Von daher, wir haben hier einen sich entwickelnden Markt, der klare, und das, auch das haben wir gesehen, gehört, Skaleneffekte zeitigen wird. Von daher jetzt von vornherein zu sagen, es wird nicht funktionieren, das, glaube ich, ist nicht redlich, sondern ist wird gesehen, dass wir, wie gesagt, in vielen europäischen Ländern sehr stark an diesem System arbeiten, viele Projekte vorangetrieben werden. Und dafür braucht es eben diesen verlässlichen Rahmen, den es auch von EU-Seite weiter vorangetrieben wird, um genau letztlich auch Investitionssicherheit zu schaffen, Planungssicherheit zu schaffen, damit Investitionen auch faktisch getätigt werden. Und die bedarf es jetzt dringend und möglichst schnell.
Vielen Dank. Dann kommen wir zum Kollegen Cem İnce von der Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine konkrete Frage aus meinem Wahlkreis an Frau Mönni. Die Salzgitter AG hat einen ersten Transformationsvertrag mit dem Bund geschlossen. Damit die Transformation gelingen kann, ist jedoch entscheidend, dass die Politik ihren Teil verlässlich einhält. Auch wenn die Salzgitter AG an der Stufe 1 des Transformationsplans festhält, werden aufgrund fehlender Rahmenbedingungen und der hohen Investitionskosten die anderen Stufen sich voraussichtlich verzögern. Was würde es für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und die dortigen Arbeitsplätze bedeuten, wenn die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf nicht rechtzeitig geschaffen werden? Und was würde das wiederum für die ganze Region bedeuten?
Ja, vielen Dank. Die Antwort gebe ich gerne. Ich bin ja auch aus Niedersachsen. Also wenn die politischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht rechtzeitig geschaffen sind, hätte das erstmal für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens im jetzigen Stand natürlich große, weitreichende Folgen. Es würde sich negativ auf die Sicherung der Arbeitsplätze und die regionale Wertschöpfung auswirken. Die neuen wasserstofffähigen Anlagen könnten nicht im geplanten Umfang in Betrieb genommen werden, weil eben die benötigte Menge an grünem Wasserstoff nicht verfügbar ist. Damit droht, dass hohe Investitionen keine Rendite erzielen werden. Gleichzeitig laufen aber auch die alten und CO2-intensiven Anlagen in eine Sackgasse, so der Stand zumindest heute, da durch den perspektivischen Wegfall entgeltfreier CO2-Zertifikate unwirtschaftlich werden. Das Unternehmen riskiert, quasi zwischen zwei Systemwelten festzustecken, zu viel investiert für den Status quo, aber eben nicht ausreichend für eine klimaneutrale Produktion. Stahlarbeitsplätze sind stark abhängig von der Auslastung ihrer Werke, der Wettbewerbsfähigkeit der Produktionskosten und der Planbarkeit eben der langfristigen Investitionen. Bleibt der Wasserstoffhochlauf aus oder verzögert sich eben stark, ist die Gefahr durchaus gegeben, dass es die Alternative eben die sinkenden Produktionskapazitäten dann sind, mögliche Standortschließungen oder die Verlagerung der ganzen Produktion ins Ausland. Ein Übergang zu einer klimaneutralen Produktion würde sich zudem sozialpartnerschaftlich gestalten lassen, müsste nicht unter Krisenbedingungen erfolgen. Hochqualifizierte Fachkräfte könnten abwandern. Die Salzgitter AG ist ein Ankerkunde oder Unternehmen, nicht nur für die Wirtschaft in Niedersachsen, sondern eben auch für den erfolgreichen Hochlauf des Wasserstoff in ganz Deutschland. Eine Verzögerung der Transformation hätte aber eben auch Ketteneffekte auf Zuliefererindustrien, auf die kommunalen Finanzen, Infrastruktur und Dienstleistungen und den Arbeitsmarkt. Der Strukturwandel findet unter Zwang statt und kann eben nicht mitgestaltet werden.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt muss ich meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten. Das würde bedeuten, die Runde ist jetzt fertig, dass nur noch 3 Kolleginnen und Kollegen aufrufen könnten. Das erste wäre die CDU-CSU-Fraktion, dann die SPD-Fraktion und Bündnis 90 die Grünen. Sind Sie damit einverstanden? Dann würden wir dies so machen und kommen als erstes zur CDU-CSU-Fraktion, zur Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Ja, vielen Dank nochmal. Ich hätte eine Frage an Herrn Dirks und an Herrn Dr. Rittgen. Ich wollte nochmal nach den Verfahren fragen, wie man die vielleicht nochmal besser zusammenfassen kann oder beschleunigen kann, sowohl aus der Perspektive der Genehmigungsbehörden, wie könnte man es für die einfacher machen, als auch natürlich für die Antragsteller. Und Herr Rittgen, vor allem, wie kann man es schaffen, dass die beschleunigte Behandlung und Bescheidung dieser Anträge wirklich zur Chefsache, Chefinnensache gemacht wird und man eben von der Seite auch alles tut, um die Sache zu beschleunigen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wie kann man die Verfahren auch für die Genehmigungsbehörden leichter machen? Es gab vom neuen Kontrollrat vor kurzer Zeit eine Befragung von, ich glaube, 240 Genehmigungsbehörden, die zu erstaunlich ähnlichen Aussagen kamen, wie wir sie hier, glaube ich, heute in unterschiedlicher Form ebenfalls vorgeschlagen haben, nämlich, dass sie durchgängig digitalisieren, also nicht mehr in Amtsblättern beispielsweise auslegen müssen oder Erörterungstermine in Präsenz machen, durchführen müssen. Es gibt eine Reihe von Erleichterungen, die Sie im sehr unterschiedlichen Verfahrensrecht wählen können. Zur Zusammenführung von Verfahren. Ich hatte einmal dieses Erdkabel angesprochen, was dazu geführt hat, dass 40 Baugenehmigungsverfahren einzeln hintereinander weggeführt werden müssen. Das fehlt. Das ist bisher nur möglich für Kraftwerke, aber beispielsweise nicht für Elektrolyseure oder Speicher oder andere Anlagen, die für den Wasserstoffhochlauf wichtig werden. Ich glaube, und das ist auch nur eine optionale Möglichkeit, also dass die Verfahrensträger diese Möglichkeit wählen können. dass sie eben diese Konzentration wählen und nicht zahlreiche einzelne Verfahren. Dann gebe ich weiter.
Ja, vielen Dank. Digitalisierung ist wichtig, haben wir auch in unserer Stellungnahme geschrieben, fällt aber nicht vom Himmel. Also das ist etwas, was man orchestrieren, was man organisieren muss, was aber im Grundsatz sicherlich zu einer Verfahrensbeschleunigung führen würde, daher auch von uns unterstützt wird. Und da brauchen wir halt auch ganz klare Vorgaben mit entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten hinterlegt. Was sehr hilfreich wäre oder was kontraproduktiv ist, dass wir jetzt anfangen, in jedes Gesetz Sonderregelungen einzuschreiben. Im Emissionsschutzgesetz zum Beispiel für verschiedene Anlagen. Das hilft am Ende niemandem weiter. Wir sollten die Genehmigungsregelung insgesamt entschlacken. Das ist über Jahrzehnte gewachsen und müsste einfach mal grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden. Das würde auch die Behörden vor Ort und natürlich auch die Antragsteller entlasten. Chefsache haben Sie erwähnt. Ich nehme an, damit meinen Sie, Bürgermeister und Landräte sollen das an sich ziehen, denke ich mir. Da ist das Problem, dass wir diese Beschleunigung im Moment in ganz vielen Handlungsfeldern erleben. TKG, Wasserstoff, Geothermie und so weiter und so fort. Ich kann nicht alles nach oben tun. Das geht einfach nicht.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur SPD-Bundestagsfraktion. Und der Kollege hat mit Özdemir die Möglichkeit, seine Nachfrage zu stellen.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich würde es noch mal gleich splitten, Herr Dr. Brauner, Frau Dr. Westphal. Wir haben ja von Lieferverträgen RWE und Total Energies gehört, zugegeben in Mengen, die ein Stahlwerk nicht befriedigen könnten, aber durchaus auf dem Weg zur Klimaneutralität einen wichtigen Baustein setzen. Aus Ihrer Sicht, was ist notwendig, damit wir künftig auch mehr von diesen Lieferverträgen mit trockener Tinte und verbindlich auch an Wasserstofflieferungen in unserem Land auch demnächst verzeichnen können? Und wie wird der Markt von sich aus, sage ich mal, diese Verträge auch öfter annehmen, stärker annehmen? Und was braucht es an Förderinstrumenten im Rahmen der Investitionssicherheit, wenn Sie sich das noch mal halbieren würden? Wie Sie mögen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir im Moment sehen, dass der Wasserstoff quasi auf der ersten Stufe der Initialphase stehen bleibt, also IPCEI-Projekte realisiert sind, aber wir jetzt in eine andere Phase kommen müssen. Insofern ist ganz wichtig, dass das H2-Beschleunigungsgesetz jetzt tatsächlich verabschiedet wird. Infrastruktur ist ganz entscheidend. Das ist quasi eine notwendige Vorbedingung, aber noch nicht hinreichend, sondern der Mengenhochlauf muss wirklich in Gang kommen. Und daran muss man noch mal hebeln. Das beschleunigt dann auch und ermöglicht einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, weil man dann tatsächlich auch indirekt über Wasserstoff noch mal sozusagen elektrifizieren kann. Wichtig ist tatsächlich, auf eine Wettbewerbsfähigkeit hinzuarbeiten. Und da gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog. Also es gibt nicht das eine Allheilmittel, aber es ist sehr, sehr wichtig, noch mal einen Nachfragepuls zu erzeugen. Es muss ein absehbarer Nachfragepfad da sein. Man braucht natürlich einen kohärenten Förderrahmen, der ganz entscheidend ist, um die wichtige Preislücke jetzt zu schließen zum alternativen Produkt. Auch das muss erst mal gegeben sein. Ich habe schon angesprochen, bevor man auf das Schließen der Preislücke guckt, muss man noch mal die Kostenfaktoren anschauen und darunter gehen. Und ganz, ganz wichtig sind Absicherungsinstrumente auch für Händler und Midstreamer, weil die einfach auch diese Marktinitialisierung und die Markthebelung machen können.
Jetzt brauchen wir für Dr. Braun noch ein bisschen Zeit.
Genau.
Ja, vielen Dank. Dem kann ich mir nur anschließen und kann, glaube ich, da gar nicht allzu viel zu beitragen. Deswegen würde ich mir einfach herausnehmen, einen anderen Punkt noch mal zu setzen. Frau Winkelmann-Becker, wenn Sie wirklich die Verfahren beschleunigen wollen, und das ist ja auch ein zentraler Baustein der vorgeschlagenen Maßnahmen von Frau Westphal, dann bitte ich einfach noch mal in meine Stellungnahme zu schauen. Dort finden Sie eine Vielzahl von Maßnahmen, ganz konkret, die umsetzbar sind. Und insbesondere möchte ich da an der Stelle auch noch mal sehr lobend erwähnen, es gibt aktuell eine Ausarbeitung einer sogenannten digitalen Genehmigungsplattform vom BMWE und Innenministerium. Auch das wird zentral dazu beitragen, Verfahren beschleunigt umzusetzen und das komplett digital.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten Fragemöglichkeit heute, Frau Katrin Uhlig.
Ganz herzlichen Dank. Ich richte meine Frage an die Kommunalen Spitzenverbände. Sie hatten eben schon ausgeführt, dass es eigentlich aus Ihrer Sicht eine Entbürokratisierung der Genehmigungsverfahren benötigte. Ich habe Ihre Stellungnahmen sehr aufmerksam gelesen und Sie haben auch gesagt, dass die Verfahrensfristen an dieser Stelle zu knapp gewählt sind, insbesondere mit Blick auf die Ausstattung von Kommunen. Könnten Sie das etwas weiter ausführen, was Sie da besorgt und was vielleicht auch die Herausforderungen der Kommunen an der Stelle sind? Danke.
Ja, das mache ich gerne. Wir befinden uns in einem grundsätzlichen Transformationsprozess. Das geht nicht nur für die Wasserstoffinfrastruktur, die wir heute besonders in den Blick nehmen. Ich habe es gerade schon erwähnt, im TKG, im Telekommunikationsbereich stehen wir vor ähnlichen Voraussetzungen. Bei den erneuerbaren Energien stehen wir vor Voraussetzungen beim Leitungsbau, im sonstigen Infrastrukturbau. Also wir werden sozusagen konfrontiert mit einer Vielzahl von Genehmigungsverfahren, die alle für sich in Anspruch nehmen können, dass sie möglichst schnell abgewickelt werden sollen. Das gilt, glaube ich, für viele dieser Belange. Und dann muss man natürlich Prioritäten setzen, weil die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sowohl die sachlichen wie die personellen, sind schlicht und ergreifend begrenzt und lassen sich auch beim besten Willen nicht einfach so erhöhen. Das kommunale Personal fällt nicht vom Himmel. Das gilt im Übrigen auch, würde im Übrigen auch gelten, das ist ja ein Gedanke, der häufig mal gespielt wird, dann, dass man diese Genehmigungsverfahren zentralisieren sollte, sozusagen hochzonen sollte. Dadurch würde sich nichts ändern, weil die Personalfrage würde sich dann auch stellen. Deshalb ist nochmal unser Petitum dafür, nicht Fristen zu verkürzen, sondern das Recht materiell zu entschlacken. Es ist, wie gesagt, schon über Jahrzehnte gewachsen. Natürlich gibt es viele europäische Vorgaben, da kommen wir nicht so einfach dran. Aber es gibt auch vieles, was rein national draufgesattelt worden ist und was man einfach nochmal auf den Prüfstand stellen könnte. Wenn Sie sich das Gesetz angucken und schauen, wie viele Maßgabevorgaben gemacht werden, könnte man doch auch hingehen und sagen, wir entschlacken das Recht insgesamt. Wir machen jetzt keine Maßnahmen für bestimmte Technologien, sondern wir vereinfachen zum Beispiel das Emissionsschutzgesetz als solches. Das würde dazu führen, dass wir nicht nur im Wasserstoffbereich schneller wären, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Wenn Sie aber solche sektoralen Sondervorschriften machen, führt das dazu, dass das Ganze noch komplizierter wird. Aber man immer schauen muss ja, was ist denn jetzt eigentlich das anwendbare Recht? Man hangelt sich dann sozusagen von Gesetz zu Gesetz. Und das ist sicherlich nicht eine Maßnahme, die zur Beschleunigung beitragen wird.
Vielen herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich darf mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken, vor allem natürlich bei unseren Sachverständigen über den Sachverstand, den Sie uns heute mitgegeben haben. Wünschen Ihnen eine gute Heimreise. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.